Deutschlandfunk Kultur heute.
Nach dem Tod des Regimekritikers Alexei Nawalny und der Ausweisung zahlreicher weiterer Oppositioneller kommen aus Russland selbst kaum noch Stimmen gegen Putin. Welche Parallelen es zu sowjetischen Dissidenten gibt, darüber sprechen wir gleich mit dem Pulitzer-Preisträger Benjamin Nathans. Auf Schloss Herrenchiemsee widmet sich eine Ausstellung dem Thema Kunst und Demokratie. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Schönen guten Abend.
We have to act and we have to act now.
Wir müssen handeln und zwar jetzt, sagte der amerikanische Schauspieler Robert De Niro gestern Abend in Cannes, wo die 78. Filmfestspiele eröffnet wurden und er mit der goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet wurde. De Niro ist nicht gerade bekannt für das Kommentieren des politischen Zeitgeschehens, aber gestern wurde er sehr deutlich. Der Banause Donald Trump habe sich selbst zum Chef der Filmindustrie erklärt, sagte er, aber die Kunst sei frei und vielfältig und deswegen eine Bedrohung für Autokraten und Faschisten. Schauspielerin Juliette Binoche, die diesjährige Jurypräsidentin, fügte hinzu:
L'art reste.
Die Kunst bleibt. Sie ist ein starkes Zeugnis unserer Leben und unserer Träume und wir stehen für sie ein. Möge das Festival von Cannes, das alles ins Wanken bringen kann, dazu beitragen.
Ob das Filmfestival schon damit angefangen hat, alles ins Wanken zu bringen, darüber kann ich jetzt mit unserem Filmkritiker Rüdiger Suchsland sprechen, der vor Ort in Cannes ist. Rüdiger, festhalten können wir jedenfalls, Donald Trump ist nicht anwesend, aber das wichtigste Thema?
Ja, Donald Trump ist natürlich schon anwesend und das wichtigste Thema, das haben ja auch beide Schauspieler, die gerade zitiert wurden, in diesen kurzen Ausschnitten schon benannt, das ist die Kunst. Also natürlich ist Cannes politisch und Cannes macht es auch immer ganz geschickt, dass am Anfang alle erstmal über Politik reden, es gibt alle möglichen Gründe auch das zu tun und selbstverständlich ist es ja jeder Film, selbst der unpolitischste, dann auf eine gewisse Art doch sehr politisch, aber es ging dann bei der Eröffnungsfeier schon ein bisschen um Donald Trump und gerade auch in der erwähnten Äußerung von Robert De Niro. Aber in erster Linie ging es, wie immer in Cannes, um die Feier des Kinos. Man hat das erlebt, dass erstmal auf dieser riesengroßen Leinwand im Théâtre Lumière, dem großen Premierenkino, dann die Goldene Palme auch nochmal ganz riesengroß in Nahaufnahme gezeigt wurde. Um die geht es dann letztendlich. Es geht um die Preise und es geht um die Stars, aber die dienen dem, was eigentlich im Zentrum steht, nämlich Film, Kino, gute Filme, hoffentlich großes Kino.
Die erste Palme, ich habe es eben schon gesagt, die wurde ja schon vergeben an Robert De Niro mit der goldenen Ehrenpalme, die er bekommen hat. Das ist ein Preis, der vergeben wird für Schauspieler oder Regisseure, die beim Festival noch nie ausgezeichnet wurden. Das kann man bei De Niro fast gar nicht glauben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich, das wird schon stimmen, wenn es so gesagt wird, aber ich kann es auch nicht glauben. In jedem Fall haben aber ganz viele Filme, bei denen Robert De Niro mitgespielt hat, natürlich große Preise bekommen, Goldene Palmen unter anderem. Ich glaube, es ist sein erster Film schon, Taxi Driver, hat ja seinerzeit die Goldene Palme gewonnen. Das war vor ungefähr 50 Jahren und seitdem ist De Niro ein Stammgast in Cannes, überhaupt in Festivals, auch Venedig, gelegentlich glaube ich sogar Berlin. Und er ist jemand, der natürlich das ganze Kino in seiner Spannbreite verkörpert und repräsentiert. Er hat bei Blockbustern mitgespielt, bei großen Publikumsfilmen, er hat in Komödien gespielt, aber er hat eben auch in sehr ernsten, kleinen, wenn man so will, Autorenfilmen und in Filmen, die wirklich das Kino neu erfunden haben, große Auftritte gehabt. Taxi Driver und andere Werke von Scorsese sind nur ein Fall von ganz vielen. Und dieser Robert De Niro, der repräsentiert eigentlich alles das, was das Kino in der Vergangenheit gewesen ist und was es auch unbedingt in der Zukunft sein sollte, bleiben sollte. Das Kino darf nicht verengt werden. Und da sind natürlich Leute wie Donald Trump, das ist nur die eine Seite, die politische Seite, die das Kino verengen kann.
Ich möchte ganz kurz das Thema Mode ansprechen. Ist eigentlich nicht so unser Thema hier in Kultur heute, aber im Zusammenhang mit dem offenen Brief gegen das Vorgehen Israels in Gaza, den ja auch Filmschaffende unterzeichnet haben. Die Jurypräsidentin Juliette Binoche trug ein Outfit gestern mit einer Art Kopftuch. Wurde das als politisches Statement interpretiert?
Von Kollegen, ich kann da wirklich nur so im Gespräch, wie man sich austauscht, wenn man dann von dieser Eröffnung kommt, das kann ich wiedergeben. Ich bin auch kein Modeexperte. Mich persönlich hat das so ein bisschen erinnert an die Begum seiner Zeit, so eine, die Ehefrau des Aga Khan. Also es war so eine merkwürdige, nicht richtig eine Burka. Die Haare hat man auch gesehen, aber sie waren dann doch halb verdeckt. Ich kann das nur interpretieren als ein einerseits Fashion Statement, natürlich ein auffälliges Kleid und viele haben dann drüber gesprochen. Und andererseits vielleicht dann doch, wenn es ein politisches Statement war, allerdings auch ein merkwürdiges politisches Statement, weil man darf ja nicht vergessen, dass hier Jafar Panahi, ein iranischer Dissident, einen Film im Wettbewerb hat. Letztes Jahr Mohammad Rasulov hat einen Preis bekommen und das sind beides Filmemacher, die sich sehr für die Rechte der Frauen im Iran engagieren und sehr stark gegen die Burka, gegen jede Art von Kopfbedeckung weiblicher Haare auch aktiv protestieren und Stellung beziehen. Und was das dann sollte. Ja, mich hat es ein bisschen ratlos zurückgelassen, einige andere glaube ich auch.
Wir haben gestern, und jetzt kommen wir endlich zum Wettbewerb, über den deutschen Wettbewerbsfilm schon kurz gesprochen in der Sendung in Kultur heute. Du hast ihn jetzt aber gesehen. Wie ist dein Eindruck?
Genau, ja, der hat mich sehr, sehr überrascht. Also die in die Sonne schauen, auf Deutsch Sounds of Falling, also ein ganz anderer Titel auf Englisch, von einer quasi Newcomerin, Mascha Schilinski. Die hat einen Spielfilm gemacht, der auf dem Nachwuchsfestival lief. Man muss wirklich sagen, das ist ein ausgezeichneter Film, der von Frauenschicksalen, 4, 5 Frauen stehen im Zentrum, über die Zeiten des 20. Jahrhunderts hinweg erzählt. Man kann eigentlich, wenn man es in Resümee bringen will, sagen, die deutschen Gespenster, die deutschen Geister, nicht nur die der deutschen Geschichte, erstehen hier wieder auf. Auch die der, sagen wir mal, der kollektiven Psyche Deutschlands, Ost-West, Vergangenheit und Gegenwart. Es ist ein, hat mich sehr überrascht, tolle Machart und ein großes Erlebnis, damit den Wettbewerb zu eröffnen und einer der besten deutschen Filme seit vielen Jahren hier in Cannes.
Rüdiger Suessland live aus Cannes über die Eröffnung der Filmfestspiele gestern Abend und die ersten Eindrücke. Dass aus den Friedensgesprächen, die in dieser Woche in Istanbul stattfinden sollen, Konkretes folgt, dass also Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet, das scheint doch vielen Beobachtern unwahrscheinlich. Die geo- und machtpolitischen Interessen des russischen Präsidenten zumindest sprechen dagegen. Auch viele Historiker beschäftigt dieser Krieg und der Zustand des heutigen Russlands mit der Frage, welche Erklärungslinien es vom frühen 20. Jahrhundert bis heute gibt. Der US-amerikanische Historiker Benjamin Nathans von der University of Pennsylvania forscht seit vielen Jahren zu russischen Dissidenten. 2024 erschien dazu sein umfangreiches Buch To the Success of Our Hopeless Cause, The Many Lives of the Soviet Dissident Movement, auf den Erfolg unserer hoffnungslosen Sache, die vielen Leben der sowjetischen Dissidentenbewegung. Das noch auf eine deutsche Übersetzung wartet. Seine Forschungen liefen ziemlich parallel zu Putins Aufstieg zum autokratischen Herrscher. Und ich habe Benjamin Nathans gefragt, ob das ein Zufall war.
Das ist eigentlich ein Zufall, weil am Anfang dieser Arbeit wollte ich einfach besser verstehen, wie Menschen überhaupt, die in autoritären Gesellschaften leben, ihre politischen Möglichkeiten verstehen und wie sie sie deuten, wie sie also konkret politisch aktiv werden können. Das war nicht genau auf Russland ausgerichtet, weil zu der Zeit, also sagen wir mal 2005, 2006, als ich angefangen habe, war es nicht so klar, in welche Richtung Russland bei Putin eigentlich geht. Und dann ist etwas passiert, was sehr häufig passiert. Die Umstände haben sich verändert. Und jetzt ist diese Frage nicht nur für Russland relevant, sondern leider auch für mein eigenes Land.
Darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Aber ich möchte nochmal auf den Titel des Buches zu sprechen kommen. To the Success of Our Hopeless Cause. Das war ja ein ironischer Trinkspruch der Dissidenten. Auf der amerikanischen Ausgabe ist auch ein Glas zu sehen. Was lässt sich denn daran ablesen, an diesem Spruch?
Dieser Spruch war für mich sehr kennzeichnend, weil es ist ein Ausdruck, eine sehr spezifische Mischung bei dieser Bewegung und nicht nur bei dieser Bewegung, sondern überhaupt in Russland und in der Sowjetunion von Pessimismus und doch zur gleichen Zeit die Feststellung, dass man doch etwas machen muss. Auch dann, wenn man ganz klar ist, dass daraus vielleicht überhaupt nichts kommt.
Das erzählt uns eigentlich etwas darüber, wie sowas wie eine Gegenöffentlichkeit entsteht.
Obwohl Öffentlichkeit ist vielleicht zu stark, weil die Zahl der Menschen, die eigentlich aktiv in dieser Bewegung teilgenommen haben, war sehr, sehr klein. Ich würde sagen, also die Aktivisten waren niemals mehr als 1 oder 2.000. Aber die Netzwerke waren sehr wesentlich größer.
Wir müssen uns vielleicht noch mal klar machen, dass der große Terror vorbei war. Stalin ist 1953 gestorben. Diese dissidentische Bewegung, über die Sie schreiben, die beginnt 1956. Das war trotz allem immer noch eine Diktatur, in der Andersdenkende verfolgt wurden.
Ich glaube, die Diagnose des Stalinismus als totalitäres System ist im Grunde genommen richtig. Aber die zweite Hälfte von der sowjetischen Geschichte wird man nie verstehen, wenn man dieses Modell einfach fortsetzt. Es war etwas anders, etwas im Werden. Und es gab eigentlich ein großes Experiment unter Chruschtschow, ob man dieses System lenken konnte ohne die massive Terror vom Staat her. Das war ein Experiment, in dem die Dissidenten eine wesentliche Rolle gespielt haben.
Hilft der Blick auf sowjetische Dissidenten, das postsowjetische Russland und seine Gesellschaft oder Gesellschaften besser zu verstehen?
Auf jeden Fall.
Inwiefern?
Insofern, als die Dissidenten immer noch als Beispiele davon dienen können, was man unter sehr schwierigen Bedingungen machen kann. Das ist das Erste. Die Zweite ist, dass es gibt
da spielt
eigentlich...
Das Samizdat eine wichtige Rolle, das Verfassen oder Kopieren im Prinzip von Schriften, die eigentlich verboten waren.
Ja, richtig. Es haben einige Beobachter versucht, einen Vergleich zwischen Samizdat und Internet zu machen, im Sinne von unabhängiger Quellen und Informationen, die direkt zwischen Menschen ausgetauscht werden kann. Ich meine, Samizdat war freier und unabhängiger, weil es gab eigentlich keinen Besitzer von Samizdat. Das war ein besitzerfreies System von Informationsaustausch, wobei der Internet doch in privaten Händen liegt. Und wir haben also mehrmals gesehen, dass Regierungen, sei es in China, sei es in Russland, Regierungen sind in der Lage, Gespräche über den Internet zu blockieren und zu verboten.
Ja, das ist durchaus auch in den USA ein Thema gerade.
Ja, genau.
Zum Beispiel mit X.
Genau. Der KGB ist es nie gelungen, Samizdat zu unterbrechen.
Würden Sie sagen, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen heutigen Oppositionellen, die ja auch vielfach im Ausland leben, und eben den russischen Dissidenten des 20. Jahrhunderts, die Sie beschreiben?
Ja, das würde ich sagen. Der Kreml hat schon in den 70er Jahren verstanden, dass ein ziemlich effektives Mittel gegen das Dissidententum bestand darin, dass man einfach die Leute rausschmeißen konnte. Das war keine frei gewählte Emigration, aber bis zum Ende der 70er Jahre war ungefähr die Hälfte der Bewegung schon im Ausland. Die heutige Regierung macht dasselbe, wobei die Maßstäbe sind wesentlich größer. Wie Sie in Deutschland sehr gut wissen, sind jetzt fast 1 Million russische Bürger jetzt ausgewandert nach dem Angriff auf die Ukraine 2022. Die zweite Angriff. Und das hilft dem Kreml wesentlich, weil wenn diese Leute außerhalb Russlands wohnen, können sie wesentlich weniger machen, was politischer Aktivismus angeht.
Aber gefährdet sind sie wahrscheinlich trotzdem.
Richtig. Und ich würde sagen, die Lage ist jetzt gefährlicher, als es unter Brezhnev war, unter Leonid Brezhnev in den 70er und 80er Jahren. Weil es war sehr selten, dass ein Dissident in diesen Jahren getötet wurde. Das war die Ausnahme. Jetzt aber sieht es ganz anders aus. Nicht nur Dissidenten, sondern Journalisten stehen vor wirklich großer Gefahr.
Wenn wir uns nochmal die Praktiken angucken, die Sie auch beschreiben, dann finde ich doch sehr interessant, und das ist vielleicht auch der Kern dieser Dissidentenbewegung, dass sie versuchen, das Regime mit den eigenen Waffen zu schlagen, also indem auf die Verfassung immer wieder verwiesen wird. Ist das nicht auch etwas, was gerade in den USA eine gewisse Relevanz hat?
Auf jeden Fall. Am Ende bin ich zum Schluss gekommen, dass die Strategie, die rechtlichen Strategie mit Einbeziehung der Idee eines Rechtsstaates wesentlich war für diese Bewegung, aber das reicht nicht aus. Man muss dazu auch politische Vorschläge anbieten, weil, und das ist etwas, das Putin selbst und seine Regierung sehr klug macht, eine Diktatur kann auch das Gesetz selbst ändern und kann auch die Richter beeinflussen. Also Rechtsstaat ist unentbehrlich, aber es reicht nicht aus.
Sie haben gerade erst den Pulitzer-Preis für Ihr Buch bekommen. Sie haben von der Nominierung eigentlich erst während der Vergabe erfahren, oder?
Ja, also das wusste ich nicht, aber es gibt für den Pulitzer-Preis kein Shortlist. Und deswegen kamen die Informationen alles zusammen in eine Sekunde.
Mit dem US-amerikanischen Historiker Benjamin Nathans habe ich über Widerstand gegen die Sowjetdiktatur und Oppositionelle heute gesprochen. Es lohnt sich ja manchmal, hinter die Fassade zu schauen, auf Schloss Herrenchiemsee zum Beispiel. Der bayerische König Ludwig II. Ließ es um 1880 als deutlich kleinere Kopie des Versailler Schlosses errichten. Es wurde aber nie komplett vollendet, weswegen einige Teile bis heute mehr oder weniger im Rohbauzustand sind. Das ist eine ganz schöne Analogie auf die Demokratie, an der auch immer wieder gebaut werden muss und die auf der Insel eine besondere Geschichte hat. Die neue Jahresausstellung mit dem Thema »Könnt ihr noch?« knüpft da direkt an. Was zu sehen ist, das weiß mein Kollege Julian Ignatowitsch.
Könnt ihr noch? Fragt die Band Deichkind in einem Song, der gleich am Ausstellungseingang zu hören und im Video zu sehen ist.
Klimakaber Katzenmemes. Kokoswasser Kobaltmin.
Gemeint ist das nicht nur physisch, sondern psychisch. Könnt ihr das alles noch aushalten? Könnt ihr noch dagegen angehen? Könnt ihr noch Demokratie? Erklärt Musiker und Bandmitglied Roger Reckless.
Dieses könnt ihr noch, es ist wirklich so, was hat man denn für eine Wahl? Also wir müssen können. So. Irgendjemand hat mal gesagt, Hoffnung aufzugeben ist ein Luxus. Hoffnung ist oft das Letzte, was bleibt. Und deswegen finde ich so, könnt ihr noch, ist so unbedingt mit Ja zu beantworten, selbst wenn es gelogen ist.
Demokratieoptimismus. Dafür also hat man das Who is Who der Kunstmoderne auf die Herreninsel im Chiemsee verschifft, wo 1948 der Verfassungskonvent tagte und damit die Grundlage für die deutsche Demokratie schuf. Ein historischer Ort, den die Ausstellung aufgreift und für einen Appell nutzt, Kurator Oliver Kase.
Also bis in die aktuellste Zeit überschlagen sich ja die Ereignisse, wo Grundwerte der Demokratie eigentlich in Frage gestellt und bedroht werden. Stichwort Meinungsfreiheit, Freiheit der Wissenschaft, Kunstfreiheit, USA etc. Und das hat uns eigentlich schon dazu bewegt, dass wir stärker politisch argumentieren und kuratorisch politisch Position beziehen und sagen, was haben wir eigentlich für Möglichkeiten, was für die Demokratie zu tun und demokratische Werte zu reflektieren oder besser noch zu stärken.
Mehr als 50 Kunstwerke, von Joseph Beuys bis Andy Warhol, sind im zweistöckigen Ausstellungsparcours in den unvollendeten Rohräumen des Schlosses Herrenchiemsee vor Ziegelmauern zu sehen. Joseph Beuys, Rose für direkte Demokratie von 1973, ist aktueller denn je, war sie doch mit dem Anspruch verbunden, die Gesellschaft durch kreatives Handeln freier, gleicher, gerechter zu machen. Jörg Immendorfs Café Deutschland illustriert den Wahnsinn des politischen Diskurses. Deutsche Geschichte, völkische Mythen und rechtsnationale wie linksradikale Kräfte, die die Diskussion vergiften und unsere demokratische Grundordnung angreifen. Bei Inge Mahn wird das System zum Balanceakt, was ihre balancierenden Türme von 1989 veranschaulichen, erklärt Kuratorin Verena Hein.
Und mir geht es immer um diese Fragilität in der Gesellschaft und auch um Dimensionen. Und wir haben eben zwei Türme. Der eine ist wie so ein Glockenturm und der andere hat an der Basis eine Treppe und die wird nur durch ein Seil gehalten. Und es ist ein wahnsinnig schwieriger Balanceakt, der uns jetzt auch viele Nerven gekostet hat. Aber es ist auch sinnbildlich für unsere Demokratie. Also man muss was dazu tun. Man kann nicht ohne einander. Man hat zwar das Recht auf freie Selbstentfaltung in der Gesellschaft, aber das geht auch nur so lange, bis man den Nächsten nicht auf die Füße tritt, sozusagen.
Die Ausstellung zeigt Kunst und Demokratie in 10 thematisch geordneten Kapiteln. Mal mehr, mal weniger politisch aufgeladen, nie aktivistisch oder belehrend. Die Werke stehen im Vordergrund. Die Kunst spricht für sich. Und natürlich fragt man sich immer wieder, zum Beispiel besonders mit Blick auf die riesigen, beeindruckenden Textilarbeiten von Sheila Hicks, hängt unsere Demokratie am seidenen Faden?
Die Sheila Hicks sieht den Faden als universelles Kommunikationsmittel, der alle Leute verbinden kann, also egal welche Herkunft, jede Altersgruppe, weil man als Kind nach der Haut der Mutter das Textil zuerst auf der Haut spürt. Und das hat so was Tröstendes, so was Verbindendes und mit dieser Erfahrung arbeitet sie.
Trösten, verbinden, Mut machen, aufrütteln. Das kann im besten Fall Kunst. Und genau das zeigt diese Ausstellung. Ob wir noch können? Könnt ihr noch Demokratie? Wir alle sind gefordert für ein Jahr.
Könnt ihr noch, heißt die Jahresausstellung zum Thema Kunst und Demokratie auf Herrenchiemsee. Julian Ignatowitsch hat sich das angeschaut. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es unter anderem um Streit beim Hamburg Ballett.
Dass es beim Wechsel einer Intendanz holpert, ist nicht überraschend, umso weniger, wenn es sich beim Vorgänger um eine Legende wie John Neumeier handelt. Doch nun weiten sich die Vorwürfe gegen den neuen Ballettchef Demis Volpi aus. Diesmal kommen sie vom Ballett am Rhein in Düsseldorf, wo Volpi zuvor tätig war. In einem Protestbrief berichten 17 aktuelle und ehemalige Tänzerinnen und Tänzer von einem Klima der Angst. Mit ihrem Schreiben wollen sie ihre Solidarität mit der Kompanie in Hamburg bekunden. Über die Hälfte der Tänzerinnen und Tänzer hatte dort letzte Woche einen Brandbrief an Kultursenator Carsten Prosta geschickt und Volpi darin ein toxisches Arbeitsklima und mangelndes künstlerisches Niveau attestiert. 5 erste Solisten aus dem Ensemble haben bereits gekündigt, darunter der Startänzer Alexander Trusch. Die Hamburger Kulturbehörde versucht derzeit, den Streit mit internen Gesprächen und einer Mediation beizulegen. Alexander Trusch kommentierte das gegenüber dem NDR so.
Wir hatten eine Session, aber es ging nicht um die Probleme, die wir haben. Wir haben kein Problem mit dem Zusammenhalt der Truppe. Wir haben kein Problem miteinander. Wir haben ein Problem mit unserem Chef.
Volpi dagegen begrüßt den Mediationsprozess. Zu den Vorwürfen aus Düsseldorf hat er sich noch nicht geäußert. Als Verlust für Hamburg darf man allemal bezeichnen, dass das Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung die Hansestadt verlässt. Die Forschungsstätte von Institutsgründer Jan Philipp Remzmar beherbergt eine der wichtigsten Sammlungen zur Geschichte von Protest, Widerstand und sozialen Bewegungen in Deutschland. Wenn das Institut im Jahr 2028 schließt, soll ein Großteil der Bestände eine neue Heimat im Bundesarchiv in Koblenz finden. Archivalien mit direktem Hamburg-Bezug möchte das Institut dem Hamburger Staatsarchiv anbieten. Die New York Times hat ihn einmal als Erben von François Truffaut bezeichnet, den US-amerikanischen Regisseur Robert Benton. 3-mal hat er den Oscar bekommen, unter anderem für sein Scheidungsdrama Kramer gegen Kramer, das als bester Film ausgezeichnet wurde. Auch sein Drehbuch für den legendären Gangsterfilm Bonnie and Clyde war für einen Oscar nominiert. Dass Robert Benton einmal eine Karriere als Drehbuchautor machen würde, hätte in seiner Kindheit kaum jemand gedacht, er selbst wohl am allerwenigsten. Im Interview mit der Writers Guild Foundation erzählte er, dass er ein langsames Kind gewesen sei, dem es wahnsinnig schwer fiel zu lesen. Sein Vater habe das hingenommen.
And so he would come home from work and instead of saying, have you done your homework, which any sensible father would have done, he said, would you like to go to the movies? And of course I chose the movies every time.
Von seinem Vater vor die Wahl gestellt, zwischen Hausaufgaben und Kino, habe er sich immer fürs Kino entschieden. Und so sah der junge Robert Benton 2 bis 3 Filme pro Woche und lernte zu erzählen. Jetzt ist Robert Benton im Alter von 92 Jahren gestorben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Die Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz und drei Festnahmen im Zusammenhang mit russischen Sabotageaktionen sind Themen in den Informationen am Abend mit Silvia Engels. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.